Klein, aber hart.
Ja, und damit herzlich willkommen hier zum Podcast für die ganze Familie. Was
ist
los?
Der Schmatzer ist zurück.
Bist du das oder er?
Das war dein Schmatzer. Du hast gerade über deine Zungenfertigkeit gesprochen.
Ja, das ist aber was anderes. Das heißt ja nicht, dass ich schmatze.
Weil du gerade ein Toffifee in der Schnute hattest. Und Micha sagte daraufhin, ich kann das ja mal kurz wiedergeben, was hier so besprochen wird, bevor das Mikrofon an ist. Und Micha sagte daraufhin, da kann man seine Zungenfertigkeit trainieren an Toffifees. Ja. Warum? Weil man da irgendwie irgendwas aus den Zähnen poolt?
Du kannst erst oben dieses Plättchen mit den Zähnen abheben, dann diese Creme-Karamell-Füllung da rauslutschen, anschließend dann die Nuss beiseite sortieren und dann diese komische hässliche Schale da beim Toffifee, die mit der Zunge zusammenfalten, zu einem kleinen rundlichen Paket, das rundlutschen und dann anschließend zerbeißen und dann die Nuss knacken.
Herrlich. Woher weißt du, wie ich das immer mache?
Machst du es genauso?
Ja.
Ach, ist ja lustig.
Und dann kommen ja so suffisante Bemerkungen von der Christine wie, ja, mit meiner Zungenfertigkeit ist alles in Ordnung.
Ja,
aber seit sie meine Ex-Frau ist. apropos Nüsse, ich hab einen tollen Witz bekommen von der Ariane.
Okay.
Ariane ist wieder da. Ihr wisst schon,
war immer die hier Erdmännchen-Ariane.
Erdmännchen-Ariane, damals mit den Elefanten und Mausewitzen, Mäusewitzen, schön.
Und jetzt geht's um Nüsse.
Es geht um Nüsse, aber mehr möchte ich noch nicht verraten.
Ich wollte gerade sagen,
ein Hammer, wirklich ein Hammerwitz.
Ich habe, glaube ich, noch zwei Witze bei dir gut. Also insofern hebt ihr den gut auf und hau den jetzt nicht einfach so raus.
Nee, den nehme ich mir auf.
Ne, der sieht aber lang aus.
Ja, gut gemacht. Ja, da sind wir alle wieder zurück aus den Herbstferien.
Ja, also ich war gar nicht weg. Michael, du auch nicht, ne?
Nee.
Der Einzige, der Herbstferien hatte, ist der André, aber er spricht wie immer von sich in der Wir-Form.
Ja, ja.
Naja, ich wollte mich jetzt nicht so in den Vordergrund drängen, aber ja, ich war ein paar Tage weg.
Ja, so gerne, also Ottendorfer Griller gleich um die Ecke, ne?
Aber das ich war in New York ein paar Tage, Woche.
Ja.
Sehr schön, toll, kann man immer wieder machen, ist ja das letzte Mal schon einige Jahre her. Ja, New York ist toll, nach wie vor quirlig, nicht zu hektisch, voll, bunt, weltoffen.
Was voll jetzt?
Es ist sehr voll. Ja, New York ist immer voll, na klar.
So, okay.
Und es ist unfassbar. So auch von diesem bunten Gemisch bin ich immer wieder begeistert und immer wieder fasziniert. Es ist ja nun hier bei uns gerade diese Migrationsdebatte jetzt wieder eröffnet seit einiger Zeit und da spitzt sich auch immer mehr zu. Und ich frage mich wirklich, wie die das in den USA machen. Ja? Also die Zahlen sind ja auch irre. Die haben wohl fast 20% der Bevölkerung sind aktuell Immigranten. Also das heißt, macht die Zahlen 50 Millionen, mehr als 50 Millionen Menschen in den USA sind Immigranten. Und davon wird geschätzt etwa 12 Millionen Illegale, also die eigentlich gar nicht da sein dürften. Die aber da drüben irgendwie, ja, geduldet ist vielleicht auch nicht das richtige Wort, je nachdem, wer da gerade aktuell an der Macht ist, also als Präsident oder ob die Demokraten oder die Republikaner, versucht man gegen diese illegalen Einwanderer vorzugehen, also die schon im Land sind. Es geht jetzt nicht um die, die versuchen, über die mexikanische Grenze reinzukommen. Da werden ja jetzt auch wieder ganz restriktive Maßnahmen ergriffen, dass das eben dort einigermaßen eingedämmt wird. Da kommen ja wirklich jeden Tag tausende Menschen an die mexikanische Grenze. Aber diese 12 Millionen, die schon im Land sind, Illegale, die, ja, man merkt die nicht. Also die werden sofort assimiliert, habe ich das Gefühl, anders als bei uns. Also während ja bei uns so das Straßenbild davon geprägt ist, dass du so diese Gruppen von Zuwanderern hast, die da sitzen und sich langweilen und was auch immer tun dort, das habe ich das Gefühl, also zumindest in New York siehst du das überhaupt nicht. Alle sind unterwegs, alle arbeiten, alle sind da wirklich irgendwie angepasst. Finde ich faszinierend irgendwo.
Und es ist ja auch bunter gemischt sowieso, ne? Also weil ich gerade überlegt habe, was ist in den USA eigentlich ein Immigrant? Ist das einer, der vor 200 Jahren mit der Mayflower gekommen ist, ist ja eigentlich auch ein Immigrant? Also da ist ja aus aller Welt alles zusammengekommen. Und bei uns, da fing das Ganze erst vor 50, 60 Jahren so richtig an. Ne? Und das dann unterschiedlich. Also im Westen war es früher, im Osten war es später. Vielleicht ist es einfach eine Gewohnheitsgeschichte auch. Ne?
So gesehen sind ja alle Amerikaner Einwanderer, wenn du es so siehst.
Ja.
Nein, ich glaube, als Immigrant zählst du, wenn du keinen amerikanischen Pass hast.
Mhm.
Und dann wird eben wirklich differenziert, hast du trotzdem eine Arbeitserlaubnis, also darfst du dort offiziell arbeiten, wohnen und leben, also mit einer Green Card zum Beispiel. Du brauchst ja, wenn du eine Green Card hast, nicht unbedingt den amerikanischen Pass, oder?
Nee, Green Card ist ja nur, dass du arbeiten darfst. Dafür musst du gar keinen Pass haben.
Genau. Richtig. Und dann haben sie eben diese jetzt geschätzt 12 bis 15 Millionen Illegalen. Die haben natürlich auch keinen amerikanischen Pass, die aber trotzdem arbeiten. Da gilt das Prinzip Catch and Release. Also selbst wenn du irgendwie ohne Papiere aufgegriffen wirst oder so, dann lassen sie sich wieder laufen. Kriegst du zwar irgendeinen Gerichtstermin, aber du kannst, oder die meisten machen das so, dann trotzdem wieder untertauchen und bist dann eben wieder weg.
Aber
was greifbar für die Behörden. Und das führt ja zu dem interessanten Phänomen, dass die Sozialkassen in den USA jedes Jahr Milliarden Einnahmen haben und überhaupt nicht wissen, wie sie zuordnen sollen. Weil diese Leute, also diese Illegalen, die da arbeiten gehen, die zahlen auch Steuern. Ja, die haben dann entweder gefälschte Papiere oder kriegen irgendwelche schlecht bezahlten Jobs ohne Papiere, zahlen aber trotzdem Steuern, weil der Arbeitgeber das versteuern muss. Und dann kommt eben Geld an die Sozialkassen, wo die gar nicht genau wissen, hä, wer ist denn das jetzt, wo kommt denn das jetzt her?
Aber es ist auch ein schlimmes Phänomen, ne? Ein schlimmes System auch, dass eigentlich die also Pass und Papiere haben, ja mit davon profitieren, dass andere
richtig, genau.
Völlig unter Wert arbeiten müssen, jederzeit die Angst haben, was für ein Leben auch. Ne? Das ist ja diese Diskussion auch mit den, wie heißen sie immer, die Dreamer, also die nachfolgende Generation, die in den USA geboren ist, die dann so ein gewisses Recht vielleicht hat zu bleiben. Das ändert sich immer, je nachdem, welcher Präsident gerade dran ist. Ja, aber du jedes Mal Angst haben musst, ich baue mir hier mein Leben auf, aber es könnte auch jederzeit vorbei sein, dass die mich dann rausschmeißen.
Ja, richtig, genau. Und trotzdem staune ich immer, wie schnell die assimiliert werden, dass die eben trotzdem irgendwo in diesem riesen Bulk, ich meine, das ist ein Land mit 330, 340 Millionen Menschen, dass sie da irgendwie so, irgendwie dabei sind.
Ja, so schnell du ist merkst es ja nicht,
wenn es schon so schnell ist. Dann ist es ja eben nicht so schnell. Das sind ja überhaupt interessante Regeln, weil jetzt zum Beispiel, es gibt ja diesen Geburtstourismus, Micha hat es gerade eben schon gesagt, wenn du in den USA, also egal wer, wenn du auf Territorium der USA geboren wirst, hast du automatisch das Recht auf einen amerikanischen Pass. Und deswegen fliegen zum Beispiel ganz viele Menschen aus Osteuropa, werdende Mütter, fliegen dort rüber. Ist ein richtiger Geschäftszweig. Ne? Und dann entbinden die dort drüben in den USA. Und wenn du dein Kind selbst als Tourist auf amerikanischem Boden entbindest, also auch auf Hawaii oder irgendwo anders, dann ist dein Kind automatisch berechtigt, einen amerikanischen Pass zu bekommen.
Interessant, ne?
Ja.
Komisch, ne? Also ich meine, aus unserer Sicht, ich finde das alles sehr, sehr seltsam, aber umgekehrt, wie du auch schon sagst, es hat ja auch seine anderen Seiten, seine positiven Seiten, dass bei uns warten Menschen, die herkommen, ewig darauf, dass sie irgendwas arbeiten dürfen, nichts tun können, nur rumsitzen, dadurch natürlich auch es sozial immer schwieriger wird und dramatischer wird und natürlich sich dann auch die Deutschen, die hier schon lange sind, darüber beschweren, aber es eben auch vom Staat total erschwert wird. Ne? Ich habe letztens noch einen Artikel gelesen über einen kleinen Ort in Bayern. Die haben verhältnismäßig viele Geflüchtete dort und es gibt aber überhaupt nicht den Aufschrei oder die Panik oder die Angst, weil die von Anfang an, dieser gesamte Ort daran arbeitet, dass die Geflüchteten integriert werden. Also die dann Arbeit, teilweise auch nur unentgeltliche soziale Arbeit für den Ort machen, aber damit einfach auch den Anschluss haben und nicht gelangweilt irgendwo rumsitzen. Und es gibt da null Probleme. Die haben eine sinkende Kriminalitätsrate sogar, wo ja immer alle fürchten, jetzt wird's ganz besonders schlimm, da kommen alleinreisende Männer irgendwo an. Nee, das Gegenteil ist bei denen der Fall. Und der ganze Ort ist auch da, also der ganze Ort, das heißt natürlich ganz große Mehrheit ist damit einverstanden, wie der Bürgermeister das handhabt. Und es gibt viele Ehrenamtler, also Bayern, Deutsche, die sich dann auch engagieren und so. Und da funktioniert das dann plötzlich.
Ne? Ja, ist ein schwieriges Thema.
Ganz schwierig,
Ich habe mich auch gefragt, ohne dass ich das jetzt in irgendeiner Art und Weise rassistisch meine, aber gibt es da vielleicht Mentalitätsunterschiede, wenn du hier bei uns eben zum Beispiel viele, viele Menschen aus Nordafrika hast oder auch Afghanistan zum Beispiel, die jetzt nicht in irgendeinen Job kommen und dann eben in diesen Pulks irgendwo in den Innenstädten sitzen. Ist das vielleicht eine andere Mentalität als die Einwanderer oder Immigranten, auch die Illegalen, die du in den USA hast, die ja eher aus Lateinamerika kommen? Also USA hat ja den Vorteil, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dass dort eben sich jetzt kein afrikanischer Bootsflüchtling sich in irgendeine Nussschale setzen kann und 6000 Kilometer über den Atlantik schippert, um dann irgendwie in New York rauszukommen. Das findet ja dort nicht statt. Das sind ja alles, oder die meisten Menschen sind ja, die meisten Flüchtlinge oder die meisten Immigranten sind ja Leute, die über die, wie gesagt, über die mexikanische Grenze kommen. Es gibt auch viele, die ein Visum offiziell beantragen, dann offiziell einreisen und dann nach Ablauf des Visums einfach dort bleiben. Die gibt's auch, aber es ist eher die Ausnahme.
Eine sehr große, eine gigantische Frage. Ich weiß nicht,
ob es... Also hat es was mit der Mentalität zu tun, dass ich vielleicht, das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle, dass ich vielleicht Lateinamerikaner schneller anpassen, dass die vielleicht jetzt auch, was jetzt Lebensgewohnheiten, wie gesagt, Mentalitäten und solche Dinge betrifft, dass die einfach sich eher assimilieren lassen als jemand, der aus einer völlig anderen Kultur, wie zum Beispiel Nordafrika oder Afghanistan nach Deutschland kommt.
Ich weiß nicht, also ob es was mit der mit dem Kontinent zu tun hat oder ja, Kultur ist immer auch so ein großes Wort. Also wahrscheinlich ist kulturell jemand, der aus Syrien kommt, uns näher als jemand, der aus einem ganz weit entfernten afrikanischen Land kommt. Wobei eben das weit entfernt ist jetzt kulturell gemeint. Also wenn du aus dem afrikanischen Dorf irgendwo in der Steppe kommst, ist das wahrscheinlich was anderes, als wenn du aus Ruanda aus der Großstadt kommst. Ne? Mhm. Das also so pauschal kann man es, glaube ich, nicht auf den Kontinent runterbrechen. Und genauso wird es auch sein, wenn du wenn der Bayer aus dem kleinsten Dörfchen in die USA auswandert, ist es auch was anderes, als wenn der Bayer aus München in die USA auswandert. Ne? Also deswegen, wahrscheinlich kann man es nicht so an einem Kontinent oder sowas festmachen.
Wahrscheinlich, ja.
Vermute ich.
Also jedenfalls, eine tolle Stadt. Möchte noch ein bisschen die Werbetrommel rühren. Ja, also bunt und voll und weltoffen. Man hat wirklich ein gutes Gefühl in New York. Vielleicht hängt es auch daran, dass die Menschen dort ein bisschen entspannter sind als anderswo. Als hier zum Beispiel, weil das Cannabis dort legalisiert ist. Ich weiß gar nicht, jetzt wirklich an jeder Straßen, du riechst es an jeder Straßenecke. Ist unfassbar. Und da sind diese, sag mal, Coffeeshops, sagt man dazu noch, die sind dort wirklich wie Pilze aus der Erde, aus dem Boden geschossen. Also ich war das letzte Mal, in New York vor 7, 8 Jahren, da gab es das noch gar nicht. Und jetzt hast du auch nahezu an jeder Straßenecke so einen Shop, wo die einfach in allen möglichen Varianten, in allen denkbaren Farben und Formen und Zusammensetzungen das Zeug verkaufen. Und macht zumindest den Eindruck, auch fleißig genutzt.
Warst du drin?
Klar. Also nur mal gucken, nur mal schnuppern.
Ach, nur mal gucken.
Ja. Okay. Das ist schon wichtig. Irgendwann, wenn man mal führender Politiker ist, ja, wir haben ja alle drei noch die Chance, das zu werden und so, dann frag dich dann mal so ein junger Journalist, ob du in deinem Leben schon mal gekifft hast. Und da wär's doch doof, wenn man sagen müsste, nee.
Wieso?
Ja. Waren Sie denn auch schon mal im Puff?
Ich habe die Erfahrung schon mal gemacht.
Ja. Okay. Ja. Wie war die Frage, Micha?
Waren Sie denn auch schon mal im Puff, würde ich jetzt als Redakteur der Schülerzeitung mal beim angehenden Politiker André Rath nachfragen.
Okay. Ja, das ist lange her. Das war in Hamburg. Nee, aber es kam nicht zum Vollzug. Weil das hat mich so abgeturnt. Nee, in so einem Laufhaus, im klassischen, ich weiß gar nicht.
Laufhaus.
Laufhaus ist, wo du ganz viele von den Mädels hast, die da stehen. Irgendwie riesig groß, weil auf der Reeperbahn. Und das hat mich so abgetürmt. Ja, wir waren da in einer größeren Gruppe.
Kannst du sagen, Jungs, hier Nummer 5?
Ja, so ungefähr. Du gehst da rein und dann stehen die da alle in so einer Art Foyer und alles rot ausgeleuchtet und so weiter. Laufhaus, ja. Dann liefen die da eben und standen rum. Und nee, das hat mich wirklich nicht angemacht.
Ja, vor allem, weil du ja vorher auch nicht weißt, was dann wirklich passiert. Ne? Du hast ja auch nicht irgendwie, es gibt ja nicht so Bewertungssternchen, dass du weißt, aha, da vorne ist besonders schön. Deswegen immer ein Toffifee dabei haben, rüberreichen und dann checken, wie wird denn das Toffifee jetzt behandelt. Dann wirst du auch gut behandelt.
Wollte sagen, man muss seine Zungenfertigkeit nicht dort erlernen. Ja, also das muss man nicht. Aber ja, da war ich wirklich, ich habe damals total abgelost. Weiß gar nicht, was die Kumpels damals von mir dachten.
Ach, und die aber anderen haben alle?
Ich glaube ja. Die
waren alle da. Bist du alleine?
Ich bin wirklich raus. Ich bin, ja.
Hast du davon gewartet?
Ich habe mich dem Gruppenzwang nicht gebeugt.
Okay. Ja. Und also, dann kam nach der halben Stunde, kamen dann alle wieder raus.
Ja, Gott, das ist so lange her. Die kamen dann irgendwie, waren zu fünft oder sechst. Und ja, ich glaube, so richtig Spaß hatte keiner dabei. Aber ich bin damals ausgeschert, weiß ich noch. Aber ich war schon drin. Also ich ja, in Hamburg auf der Reeperbahn.
Haben wir das auch mal besprochen.
Gott. Mhm. Interessant.
Sonst noch irgendeine Frage, Micha, die dir spontan
Moment, ich versetze mich in den Schülerzeitungsredakteur. Ja, mir würde so viel einfallen, noch zu fragen. Aber das passt in die Schülerzeitung. Aber leider sind wir ja hier nicht jugendfrei. Also sind wir jugendfrei, ja.
Also in New York jedenfalls kannst du jetzt an jeder Straßenecke Gras kaufen und das dort auch öffentlich rauchen. Das ist jetzt also alles nicht so verpönt. Ich kann mich erinnern, das letzte Mal vor 7, 8 Jahren war auch Rauchen auf der Straße dort total selten. Also hat man damals, was bei uns, nimmt ja bei uns auch ab inzwischen, aber jetzt mit diesem Zeug, da sieht man doch öfter Leute wieder.
Ja, auch mit normalen Zigaretten dann oder eben mit
dem Joint? Auch das, aber ich glaube schon eher, dass sie sich dort einen Joint reinziehen.
Ach. Okay. Aber jetzt so prinzipiell als Tourist, wie ist denn so? Ist teuer? Ist was hast du so für einen Eindruck? Worden,
ja. Ja, ne? Also einen Burger kriegst du inzwischen, also wahrscheinlich gibt es Läden, wo das noch geht, aber in den normalen Läden, wenn du jetzt nicht intensiv suchst, kriegst du nicht mehr unter $20.
Boah.
So 18, 19 Dollar ein Burger, ein Bier. 9 bis 10 Dollar, also jetzt auch kein großes Bier, jetzt nicht irgendwie die Maßbier, ganz normales 0,4er oder was. Also New York ist schon relativ teuer. Wenn du jetzt irgendwelche Wolkenkratzer hochfährst, ist auch recht teuer. Obwohl, da kann ich sagen, also man muss jetzt vielleicht nicht unbedingt aufs Empire State Building oder aufs One World Tower.
Doch.
Muss man. Ja, kann man, aber wir waren zum Beispiel auf dem One Vanderbilt Summit.
Vanderbilt. Das Neue, ist das dieses Dreieck?
Genau, das ist erst 2020, glaube ich, fertig geworden. Mhm. Ist nicht ganz so hoch wie der One World Tower. Das ist ja immer noch das höchste Gebäude der USA.
Ja.
Ja, mit 550 Meter. Vanderbilt ist ein bisschen kleiner. Ich glaube, so 450, 480, sowas. Aber ist total spektakulär. Machen eher so junge Leute, weil da hast du halt nicht so Plüschsofas und Plüschteppiche wie im Empire State Building, wo alles so ein bisschen auf 50er Jahre, 60er Jahre und King Kong etc. Dort im Vanderbilt hast du es sehr modern, hast du da oben alles verspiegelt und so ein bisschen Lasershow-mäßig. Also das ist sehr, sehr schick und kriegst auch was zu essen, was zu trinken. Burger für 20 Euro, Bier für 10 Euro. Und da oben ist aber auch sehr, sehr gut, sehr schön. Vanderbilt, eine der reichsten, habe ich gelernt, eine der reichsten Familien der USA.
Aha.
War der Eisenbahnkönig, also auch Einwanderer, war gerade bei Einwanderern. Einer der ersten, der so im 18. Jahrhundert dort schon hinkam. Mhm. Und einer der führenden Geschäftsleute, Rockefeller und so, kennt man ja. Oder Morgan, die Familie Morgan kennt man auch. Und das war einer der 3, 4 großen, reichen Tycoons, wie man sagt, hat sein Geld mit Eisenbahnen und Schiffen verdient, der Vanderbilt. Und die Familie ist halt heute noch ziemlich reich und deswegen gibt es dort den Vanderbilt Tower.
Was kostet es?
Kostet 40 Euro, glaube ich.
Ui,
40, okay. Aber
auch 50.
Ja, ja.
Aber dann die Essenspreise oben, das ist jetzt dann so Normalniveau, also die 20 Euro für einen Burger, die du sagst, oder ist es dann oben nochmal
teurer? Nee, das ist oben wie unten.
Ja, ja, okay.
Oben ist, also unten ist auch so.
Ja. War schon ordentlich angezogen in den USA,
ja,
ne?
Ja. Noch ein Tipp, Park Lane, das ist ein Hotel, das sich kein Normalsterblicher wahrscheinlich leisten kann. Park Lane Hotel direkt am Central Park. Und da kannst du hochfahren in den 96. Stock, auf den Roof Garden. Das ist ein kleiner Geheimtipp, bitte nicht weiter sagen. Und das ist so ein geiler Roof. Also das da oben, das ist so, du hast so eine, auf der Dachterrasse oben auf dem Roofgarten, hast du so eine geniale Aussicht über den Central Park. Und wenn dann werden sehr schönes Wetter, war sehr sonnig die ganze Zeit über. Und wenn du da so die Sonne untergehen siehst und so weiter, das war echt toll. Da kostet Bar, dann oder? Allerdings in der Bar kostet halt das Bier hat da, glaube ich, 12 oder 13 Dollar.
Boah.
Ja.
Also aber jetzt,
es lohnt sich.
Übrigens, ja. nicht wundern, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt über unsere Leitung, mit der wir miteinander sprechen, hören, aber die Menschen draußen werden es auf dem Podcast jetzt hören. Bei mir vor der Haustür gibt es eine Baustelle und gerade legt der Presslufthammer wieder los. Also wenn es hier ein bisschen wummert, das ist nicht mein Magen.
Ja, ich weiß, sind das irgendwelche, vielleicht sind das ja Einwanderer, keine Ahnung, kannst du mal gucken, ja,
sie, dass sie da schwarz beschäftigt werden?
Was?
Na, wir hatten schon eine kleine Diskussion, das war mit Deutsch schwierig, sich zu verständigen, und sie bauen hier so einen kleinen Kanal. Ich fühlte mich an Ephraim Kishon erinnert, hier den israelischen Satiriker, der hatte mal eine Geschichte, der Blaumilchkanal, kennt ihr die? Das ist, da ist ein Mann, der mitten in Jerusalem oder Tel Aviv anfängt, einen Kanal zu buddeln. Und es gibt wohl ein israelisches Sprichwort, ein jüdisches Sprichwort. Also wenn jemand arbeitet, dann halte den bloß nicht auf, weil der tut ja was Gutes. Und der Typ ist aber irre und bekloppt und baut einen Kanal. Und dann irgendwann fragt man jemand, was machst du? Und dann sagt er, ich baue den Blaumilchkanal. Und alle nicken und sagen, aha, okay, ja, in Ordnung. Und dann zieht der einen riesen Graben durch die ganze Stadt und es ist eigentlich totaler Schwachsinn. Und wir haben hier bei uns vor der Tür auch überlegt, was machen die da eigentlich? Und es hat keiner kapiert, warum jetzt hier einfach alles aufgestemmt wird.
Mhm. Ja. Okay, also, der Blaumilchkanal.
Vielleicht.
Weil du Kishon gerade sagst, das ist ja nun auch passiert in der letzten Woche. Ganz, ganz schlimme Sachen, die da unten im Nahen Osten jetzt gerade passieren. Da war mir dann auch ein bisschen mulmig, weil die Nachricht kam, als wir gerade ins Flugzeug nach New York gestiegen sind. Das ist dann schon ein bisschen merkwürdig, ne? Also, wenn du dann so siehst, erhöhte Terrorwarnstufe und solche Sachen. Das ist nicht ganz ohne, aber Ja, schrecklich, was da los ist.
Ja, ja. Wo man sich ja dann auch so, weil zwischendurch überlegt man schon mal immer so, dass man denkt, ach, Israel auch ein spannendes Land. Also in dem Sinne auch kulturell natürlich. Und es gibt ja tolle Städte, die man sich anschauen kann, wo man so als Tourist auch überlegt, ach, fliegt man hin. Und plötzlich ändert sich alles wieder so, ne? Also wie ja jetzt viele da unten dann auch festsaßen, gar nicht mehr rauskamen oder noch immer nicht rausgekommen sind aus dem Land. Schlimm, ja. In beiden Hinsichten,
ja. Ich wäre ja um ein Haar in den Libanon geflogen, jetzt in den Herbstferien, weil ich wollte mir das wirklich unbedingt mal angucken. Gerne, also wegen dem Marwan, das hatte ich euch, glaube ich, vom letzten Mal erzählt. Marwan ist der libanesische Arzt, der aber schon seit 35, 40 Jahren, glaube ich, in Deutschland ist inzwischen. Und der Marwan ist derjenige übrigens, der uns vorgeschlagen hat, statt klein, aber hart, klein und hart zu machen. Mhm. Ja. Könnt ihr euch erinnern? Letzte Woche haben wir darüber diskutiert, dass wir uns umbenennen. Und ja, der hatte so geschwärmt von seiner Heimat und hat gesagt, das kann man sich schon mal angucken, das lohnt sich schon mal nach Beirut zu fliegen und dort mal eine Woche, ein paar Tage sich so ein bisschen Überblick zu vermitteln. Und das wollte ich ursprünglich machen. Bevor die New York-Idee aufkam, wollte ich in den Libanon. Das wäre natürlich auch ein blödes Timing
gewesen. Ja.
Jetzt, ja, unbedingt. Ja, schlimm. Es geht ja dort im Grunde genommen um einen Territorialkonflikt. Da sind wir wieder bei New York. Dakota Building, sagt das jemandem was? Dakota Building?
Nee.
Dakota Building ist das Haus, in dem John Lennon zu Hause war, gewohnt hat. Und das Gebäude, vor dem er dann tatsächlich auch erschossen wurde. 1981. Kam ja aus einem Tonstudio mit seiner Frau damals, Yoko Ono. Und das Dakota Building steht auch direkt am Central Park. Das ist ein großes, altes Gebäude. Also alt, so, ich sag jetzt so 1880, 90, sowas in der Zeit vielleicht gebaut. Und dort haben die eine Wohnung besessen, beziehungsweise man geht davon aus, dass er dort mehrere Wohnungen damals sogar schon gekauft hatte. Jetzt die teuerste Wohngegend, eine der teuersten Wohngegend der Welt. Ja, also unfassbar reiche Menschen, die da leben. Und also er kam jedenfalls nach Hause mit seiner Frau im Auto und normalerweise war es seine Angewohnheit, dass dort das Tor aufgeht und dass die dort reinfahren. Du hast ja immer diese Concierges dort in New York vor den teuren Häusern und das Tor geht wieder zu und dann fährst du halt nach oben in deine Wohnung. Und diesmal, also in diesem Falle damals, ist er halt vor dem Tor ausgestiegen aus dem Auto, war halt gut drauf und da stand so eine kleine Fan-Traube und er wollte Autogramme geben. Und war das Chapman? Hieß der Chapman, der Mörder von John Lennon?
Oh, keine Ahnung.
Ich meine, ja, Chapman, glaube ich. Und der stand halt dort auch in dieser Traube und hat ihn dann erschossen. Direkt vor seiner Wohnung, also vor seinem Haus, vor seinem Wohnhaus praktisch, also vor dem Mehrfamilienhaus. Ja, und das ist insofern jetzt eine Gedenkstätte oder eine Pilgerstätte, dass das Haus selber sich da versucht irgendwie, also nicht das Haus, sondern die Bewohner versuchen sich so ein bisschen die Touristen fernzuhalten, weil das, wie gesagt, sehr reiche Menschen sind und die wollten halt nicht, dass dieses Haus immer in Verbindung mit so einem Sensationstourismus steht. Und dann wurde jetzt in den Strawberry Fields, das ist praktisch gegenüber, geht zurück auf einen Song von John Lennon, also im Central Park, ist jetzt die offizielle Gedenkstätte von John Lennon. Und dort gibt's auch jetzt jeden Tag so kleine Konzerte. Da sitzen so ein paar Jungs und machen so Beatles, also ausschließlich Beatles-Songs oder John Lennon-Songs, die dort gespielt werden. Das ist sehr erhebend. Und John Lennon, der hat gesagt im berühmten Song Imagine, so sinngemäß, das ist ja ein interessanter Gedanke, was wäre, wenn es keine Länder mehr gäbe? Was wäre, wenn es keine Religionen mehr gäbe? Diese Vorstellung ist ja insofern ja ganz schön abenteuerlich, aber dann würde es auch keine Gründe mehr geben, irgendjemanden zu töten oder Kriege zu führen. Das ist ja so die Botschaft von Imagine. Und das ist total interessant. Ging mir dann so dort durch den Kopf, dass eigentlich fast alle Kriege auf irgendwelchen territorialen Konflikten beruhen, ja, zurückgehen auf irgendwelchen nationalistischen Streitigkeiten, auf irgendwelche Streitigkeiten. Ich glaube, dass das tatsächlich so eine Ursache ist und das haben wir jetzt im Nahen Osten auch wieder. Ja, das ist ein Gebiet, Palästina und beide, also das heißt die Palästinenser und die Juden beanspruchen dieses Territorium für sich. Das ist im Kern genommen dieser Nahostkonflikt. Ne? Und dann gab es 1948 die Entscheidung der Vereinten Nationen, dass man gesagt hat, nach dem Holocaust und der schrecklichen Verfolgung der Juden, okay, ihr bekommt jetzt dort euren Staat Israel, teilt euch aber eben dieses Territorium mit den Palästinensern, die dort auch einen Staat bekommen. Und das hat eben bis heute leider nicht funktioniert.
Ja, kompliziert, ne? Ganz kompliziert. Aber ob es wirklich dann, im Prinzip ist ja der Landstrich eigentlich fast egal, ne? Also klar, es geht dann immer um irgendeine Grenze, wer wo wie was leben darf, aber im Endeffekt geht es darum, wo kann man wie gut leben? Gibt's was für Ressourcen gibt es? Ne? im Endeffekt geht es um Wasser, Kohle, Öl, ja, Leben einfach, ne?
Ja, ja, klar. Sicherlich die dann am Ende die Strippen ziehen, das sind sicherlich Leute, bei denen es um Geld geht, glaube ich, immer wieder. Ja. Aber ja, du hast natürlich recht, das ist für die Menschen geht es dort einfach nur um die Daseinssorge und das ist alles ganz schön kompliziert.
Allerdings, ja.
Ja,
haben wir doch eine ruhige Scholle hier, auf der wir wohnen dürfen, ne?
Ja, aber ich wollte jetzt die Stimmung nicht so runterreißen, um Gottes Willen, was bewegt euch sonst noch so?
Christine, was bewegt dich außer deiner Zunge und Topfenfee?
Jetzt ist die Stimmung wieder. Ach. Haben uns die Konflikte wieder eingeholt, die Konflikte der Welt.
Da habe ich übrigens einen schönen Filmtipp.
Ein Film. Dazu,
also zu ja. Konflikten der Welt.
Zum Nahostkonflikt.
Ach, okay. Um Gottes Willen, Hilfe.
Ja, doch. Ja. Das ist ein toller Film. Und zwar Crescendo heißt der. Ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt.
Nein,
André. Da wird ein Orchester, das spielt halt da unten in Israel und jemand stellt, also ein relativ bekannter Dirigent, ich meine, das geht auch zurück auf den Daniel Barenboim, heißt er so, der auch hier in Deutschland lange gearbeitet hat oder glaube ich immer noch arbeitet. Ja, ist es nicht Berliner Sinfoniker, Berliner Philharmoniker, ich meine ja. Und der hat wohl tatsächlich mal in den 90ern oder 80ern ein Orchester ins Leben gerufen, das aus israelischen und palästinensischen, also arabischen Musikern besteht. Ja, und dieser Film Crescendo thematisiert das und es ist total interessant, wie diese Menschen sich dann annähern. Aber so richtig eben auch nicht, weil es ganz, ganz viele Vorurteile auf beiden Seiten gibt und wie trotzdem am Ende daraus so ein musikalisches Projekt wird, beziehungsweise werden soll. Das ist sehr bewegend. Crescendo kann ich empfehlen und ist auch gleichzeitig eine kleine Einführung in diesen Nahostkonflikt und auch wie das zwischenmenschlich dort eben alles noch hakt. Auch bei einer Generation, die ja diesen ganzen Ursprungskonflikt überhaupt nicht mal mitgemacht hat. Der Ursprungskonflikt ist ja der, dass der Staat Israel gegründet wurde und die arabischen Länder ringsherum haben ja sofort gesagt, wir akzeptieren das nicht und haben ja sofort Krieg geführt gegen das junge Israel und Israel hat sich damals durchgesetzt, natürlich mit Hilfe der USA. Und seitdem ist dort eigentlich das Kind schon im Brunnen.
Wobei wir die Länder auch die Palästinenser selbst auch vertrieben haben, dann, ne? Teilweise, die jetzt heute sich als die Schutzmächte dann aufspielen, sich erklären als solche, aber teilweise dann damals bei der Gründung die Palästinenser ja aus ihrem eigenen Land weggescheucht haben, ne?
Hunderttausende, die ja zum Teil heute noch, also die Kinder und Kindeskinder zum Teil heute noch in riesigen Flüchtlingslagern, in Jordanien zum Beispiel. Aber auch im Libanon schon eine humanitäre Katastrophe, die da von Anfang an irgendwie mit eingepreist war und wo man sich damals überhaupt nicht im Klaren war, welche Folgen das hat über Generationen hinweg und das sehen wir ja bis heute, dass das eben bis heute nicht funktioniert.
Ja, im Prinzip ist ja, also wenn man jetzt mal gesagt, man hat so den Juden Israel gegeben als Land, aber im Grunde genommen ist es ja so wie mit vielen, vielen anderen Kolonien auch, ne? Dass das vorher ein Land das Ganze beherrscht hat und dann gesagt hat, so, das ist jetzt hier unser französischer Staat in Afrika, das ist unser britischer Staat und dann irgendwann zieht man sich raus und lässt das Ganze irgendwie laufen, wie auch immer. Und in dem Fall eben dann haben die Briten, die das Land vorher kontrolliert haben, gesagt, so, und jetzt machen wir es so, hier, ihr Juden, ihr dürft jetzt da euch niederlassen, aber wie in anderen Kolonien auch, man hat es halt nicht so wahnsinnig groß begleitet, ne?
Genau,
man also hat es so sich überlassen,
ne? Den wuchs das alles über den Kopf, deswegen war ja, wie du sagst, britisches Mandatsgebiet. Ja. Dann haben die sind die vor die UNO gegangen, vor die Vereinten Nationen und haben gesagt, wir wollen nicht mehr. Ja, wir nehmen uns da jetzt raus aus der Verantwortung. Und zeitgleich wurde eben beschlossen, dass es einen Staat Israel gibt, aber eben parallel dazu auch die Gründung eines Staates Palästina. Mhm. Ja, das war die Entscheidung der UNO, also der Vereinten Nationen. Und damit war allen Beteiligten klar, so das Problem ist erledigt. Ne? Dann kam es, wie gesagt, zu diesen Vertreibungen und dass die Araber da von Anfang an auch nicht gefragt wurden, war auch so ein Geburtsfehler. Also man hat das einfach entschieden, dass auf diesem Gebiet eben Israel ist und man hat das nicht wirklich abgestimmt mit den Arabern damals. Also auch wieder eine Frage der Kommunikation, der schlechten Kommunikation. Ja, und dann ging es eben ganz schnell, dass dort die ersten Kriege gegen Israel geführt wurden. Israel hat dann ganz viel Land sich auch aus dem Territorium rausgenommen, was eigentlich den Palästinensern zugesprochen wurde. Westjordanland, ja, hat man schon mal gehört, was ja bis heute von den Israelis offiziell besetzt ist, wo aber ganz viele Palästinenser leben und die Israelis eben jetzt auch auf palästinensischem Gebiet immer wieder Siedlungen errichten für ihre eigenen Bürger und sagen, das steht uns zu, aber eigentlich ist das ja Land, das den Palästinensern zugesprochen wurde. Und so hat sich dieser Konflikt über Jahrzehnte immer weiter hochgedreht. Also es kommt niemand und durchschlägt diesen gordischen Knoten. Das ist das Schlimme.
Ja, das Schlimme ist ja, durchschlagen heißt ja wirklich Gewalt wieder mal, ne? Also vorher, das Territorialgebiet war ja auch dann durch Gewalt einer darüberstehenden Macht, durch Großbritannien irgendwie alles so unter der Fuchtel gehalten und ja, irgendwie so einen Konflikt durchschlagen. Es gibt eine ganz tolle Dokumentation, eine Reportage auch, weil es mal Friedensgespräche zwischen Palästinensern und Israelis gab, die relativ weit kamen. Und da begleiten diese beiden Gruppen, die sich, ich meine, es wäre damals in Schweden gewesen, getroffen.
Oslo,
genau.
Es gibt ja diese Abkommen, so heißt das Abkommen,
genau.
Oslo 1 und Oslo 2.
Richtig, und die sich ja erstmal so ganz konspirativ getroffen haben, weil natürlich nach außen hin durfte keine Seite zugeben, wir verhandeln da, wir sprechen miteinander. Und wie die miteinander sich angenähert haben, ja, die absoluten Feinde waren, aber in irgendeinem Tagungshotel dann immer sitzen und miteinander sprechen und diese persönlichen Beziehungen, die dann auch aufgekommen sind, es ist ganz toll zu sehen, wie es einfach so ist, wenn Menschen auch ja etwas bewegen wollen, an etwas arbeiten wollen und wie sie dann natürlich immer von anderen Kräften, anderen Seiten wieder ja torpediert werden, zurückgehalten werden. Aber da war man damals schon sehr, sehr weit. Also eigentlich war der Frieden wirklich greifbar.
Ja.
Und es hat mal wieder nicht geklappt. Ich komme jetzt, um jetzt hier die Stimmung nicht ins ganz Großweltpolitische zu kommen, komme ich jetzt natürlich mal wieder, wenn du es trivial und simpel haben willst, frag den Kleinen. Ich komme jetzt wieder mit den sanften Sachen der Weltgeschichte. Was heißt nicht Weltgeschichte, sondern Fernsehtipp, Serientipp. Ich habe eine Serie letztens entdeckt und gesehen, hat auch was mit Religion zu tun, aber so am Rande, heißt Die Gesandten und ist eine mexikanisch-argentinische Serie, wo ich normalerweise wird man ja nie drauf die Idee kommen, sich das anzugucken. Man landet ja immer bei Frankreich, USA und Deutschland. Aber die ist irgendwo im Streaming mit drin, ich glaube bei Amazon in irgendeinem dieser Channels. Und das handelt davon, dass zwei Gesandte der katholischen Kirche vom Vatikan entsendet in ein ganz kleines, entlegenes Dorf nach Mexiko geschickt werden, weil es dort so ja wundersame Heilungen gibt und angeblich Menschen vom Tod wieder zurückgeholt werden. Und da soll ein Priester eben diese Kräfte haben und der soll ja also von der Kirche vielleicht dann doch heilig gesprochen werden oder nicht. So, und die landen in diesem Ort und man weiß am Anfang auch gar nicht genau, ist das jetzt, also ist es eine Mystery-Serie, geht es tatsächlich um Übersinnliches oder ist es eine Art Kriminalfall? Und in diesem Feld ist man drin und es, also bei uns war es so, wir waren von Anfang an irgendwie total gepackt, weil es auch mal was anderes ist. Du siehst nicht immer nur diese blank geputzten amerikanischen Modelfressen, hätte ich jetzt fast gesagt. Und es ist wirklich spannend bis zum Schluss. Es dreht sich auch zwischendurch immer mal ein bisschen was. Man weiß immer nie so genau, ist es jetzt Mystery oder ist es tatsächlich dann einfach wirklich alles sehr, sehr irdisch. Ich fand die super. Also wirklich mal was anderes. Die Gesandten.
Geht's um die katholische Kirche?
Genau, katholische ja. Kirche, aber eben nicht nur. Es ist jetzt kein religiöser Film oder keine religiöse Serie.
Ja. Pro-russisch übrigens.
Pro-russisch?
Was? Herr Zelensky sagt das. Zelensky hat gesagt, der Vatikan wollte ja wieder vermitteln, jetzt wieder mit einer neuen Friedensinitiative für den anderen schlimmen Konflikt, für den anderen bösen Krieg dort in der Ukraine. Und da hat Zelensky gesagt, ich will nicht, dass sich der Vatikan einmischt, weil der ist pro-russisch.
Ach, okay.
Jo, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ihr wisst, wir kommen ja direkt aus der Morgensendung, ja, und es drückt immer. Habt ihr gewusst, dass Wildpinkeln in Deutschland strafbar ist?
Oh Gott.
Strafbar, also Ordnungswidrigkeit, dachte ich immer so.
Ja, natürlich. Ja. Also kostet Geld, ja.
Ja,
aber das ist hier neu.
Unterschiedlich.
Ja, ich finde, ich habe mir das jetzt wirklich mal ausgedruckt.
Haben Sie dich noch nie erwischt?
Nee.
Ey, also, liegt das daran, dass du ja immer so oft musst und auch so diese kurze Haltespanne nur hast?
Nein, ich muss doch nur kurz nach der Sendung, weil ich doch während der Sendung immer so viel Wasser trinke, ja. So viel Kaffee. Das ist so wichtig, dass man viel trinkt früh und dann muss es eben irgendwo hin. Tagsüber hält sich das in Grenzen. Also weißt du doch, also ja. So schlimm ist es.
Du bist schnell mal jemand, der irgendwo anhält und mal schnell bullern geht.
Also in Aachen kostet es 55 Euro, wenn du erwischt wirst.
Aha.
Ja. In Erfurt zum Beispiel zwischen 35 und 5.000 Euro.
Wonach richtet sich das denn?
Ich denke, das ist in Erfurt da ein bisschen, das ist auch wieder was mit der katholischen Kirche zu tun hat. Wahrscheinlich mit dem, wenn du jetzt an den Erfurter Dom pullerst, kostet es wahrscheinlich 5.000 Euro. Wenn du in Erfurt irgendwo ins Gebüsch gehst und erwischt wirst, dann nur 35.
Ach so, ja.
Ja, könnte es sein?
Könnte sein.
Ist der Regensburg 35 Euro.
Ja. Ist auch katholisch, also Regensburg ist katholischer als Erfurt.
Ja, gut, aber das in Schwerin zwischen 100 und 1.000 Euro.
Ach, die Protestanten sind die teureren beim Pinkeln,
ja, fällt ja auch ja auf, ne? Leipzig auch 35 bis 1000 Euro. In Wiesbaden, da gibt's den Pauschalsatz von 60 Euro für einmal
Bild. Ah, ja.
Ja, ja.
So, und das heißt, und deswegen, also du hast das durchgerechnet und gesagt, ah, dann mache ich Urlaub nicht besser in Deutschland, ja, richtig, das wird genau mir zu teuer. Ich fahre in die USA.
Ja. Ja, also Dresden zum Beispiel 40 bis 1000 Euro ist auch ziemlich teuer. Ja. Wo es günstig ist, Berlin. Steht hier pauschal mit 20 Euro. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man dann ans Kanzleramt geht, aber
ja. Wenn du jemanden ans Bein pinkelst, wird es auch teurer.
Ja, genau.
Aber beim Pinkeln, also beim Wildpinkeln kann man sich ja hinterher auch nicht die Hände waschen, ne? Weil es gibt jetzt eine neue Studie, dass 10% der Menschen auf öffentlichen Toiletten sich anschließend nicht die Hände waschen. Und die haben das schon mal gemacht vor 5, 6 Jahren, also 2018, und haben festgestellt, das hat, obwohl wir jetzt ja alle in der Corona-Pandemie gelernt haben, wie wichtig die Handhygiene ist, dass das mehr geworden ist. Es sind mehr Menschen geworden, die sich nicht die Hände waschen.
Siehste? Ja, aber ich glaube, weil die nicht den Wasserhahn anfassen wollen.
Ach, das ist...
Könnte ich mir vorstellen.
Wie machen sie die Toilettentür auf und zu?
Naja, so habe ich jetzt ganz oft beobachtet, wenn du irgendwo an der Raststätte oder so bist, dass die so ihren Ärmel so lang ziehen, die Menschen, und dann die Türklinken oder das Klo, die Klotür irgendwie so mit dem Ärmel quasi anfassen. Und dann hast du ja dann auch noch den Wasserhahn und um das zu umgehen, waschen die vielleicht nicht Hände.
Aber Menschen auf Toilettenanlagen beobachten, also jetzt
im öffentlichen... Ja, in der Raststätte oder in der Disco irgendwo, wenn du irgendwo stehst halt und wartest, dass du aufs Klo kommst.
Ja, ich meine jetzt auch, ich finde es ja auch spannend, weil, also jetzt in diesem öffentlichen Bereich, nicht in der Kabine oder sowas, sondern, aber wie man sich verrenkt, wenn dann dieser, ich stand letztens wieder wie so ein Depp da, weil so ein automatischer Wasserhahn nicht funktionierte, dann fuchtelst du da rum und es kommt nichts und dann suchst du das Papier. Aber ich habe mal einen beobachtet, das war ein Biergarten. Ich war auf Toilette, er genauso, ich habe mir anschließend die Hände gewaschen und er ging raus und also an mir vorbei, ohne die Hände zu waschen. Und dann sah ich ihn, er saß ein paar Tische weiter, setzte sich an den Tisch und ich dachte nur, was für ein Drecksschwein. Ne? Und dann kraulte er seiner Freundin am Ohr rum. Und da habe ich mir gedacht, soll ich mal hingehen, soll ich dir das mal sagen, wo diese Hand vorher gerade war?
Ehrlich, macht ihr das nie? Wascht ihr immer Hände?
An Ohren, ich wasche mir immer die Hände. Du nicht?
Du immer. Ich auch eigentlich, ja.
Ihr eigentlich.
Aber ich beobachte ganz viele Menschen, die rauskommen und so diese typische, wenn sie aus der Toilette kommen, diese typische Handbewegung machen, so die Hände so ausschütteln, so wie ich habe mir gerade die Hände gewaschen und dann sind die aber total trocken, die Hände, ja.
Und echt? Ja, die weißt wollen du, einfach wobei so, ich mich letztens ertappt habe? Nee. Ich bin da, also mir passiert das öfter, dass ich wirklich kurz, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, aber da stand irgendwie jemand vor der Klotür, dass ich kurz den Wasserhahn so aufgemacht habe, wieder zugemacht habe und dann einfach rausgegangen bin. Einfach, weil ich nicht als Schwein dastehen
wollte. Aber wieso hast du denn die Hände da nicht gewaschen?
Ich weiß, keine Ahnung.
Ja, aber
ich
vergesse das. Du stehst doch, du hast den Wasserhahn schon...
Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber mir passiert das wirklich öfter. Ich bin doch ehrlich.
Aber
weiß auch nicht, warum.
Aber das Doofe ist jetzt mal wirklich, es geht ja gar nicht mal darum, dass man sich selbst irgendwo mit der Hand da irgendwo zugange war, sondern du packst ja die Toilettentür an, du musst ja irgendwie im Zweifelsfall auf den... Ach, du spülst wahrscheinlich auch nicht ab, ne? Du musst doch da auch draufdrücken, damit das Wasser hinterherläuft und so weiter. Es geht doch schon darum, dass ich das, also meine eigenen Bakterien kenne ich ja, aber ich will doch die von den anderen nicht haben. Deswegen wasche ich mir doch die Hände.
Ja.
Oh Gott, also bei euch, ich merke schon, also die 10% in Deutschland, die sind in dieser Runde hier gerade deutlich erhöht zu betrachten.
Na, einer muss es ja sein, ne?
Ja, es sind ja schon zwei.
Nee, ich glaube, der andere wäscht.
Doch, ja, ich wasche, ich wasche. Weil ich aber auch so ein Typ bin, der gerne mit den Händen isst und so und viel mit den Händen macht, ja, und deshalb, ja. Also so ein Biergarten zum Beispiel, ich mag im Biergarten so das Handel, ja, also so halben Bräuler und solche Sachen. Also das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass von der Toilette zu kommen ist. Naja. Wollen wir nicht lieber jetzt unseren gespielten Witz mal langsam angehen? Das heißt, es gibt eine Frage von Christine. Und wer die Frage falsch beantwortet, der muss den Witz
müsste ihn erzählen, aber heute erzählt der André einen.
Naja, vielleicht gewinne ich ja jetzt. Dann kann ich es mir... Ach so, obwohl, ich habe mir jetzt zwei von dir geborgt, ne?
Ja, also
du
bist schon ziemlich fällig heute.
Ja.
Bitte. So, und zwar Frage. Ich war letzte Woche, wir hatten im Radio, hatten wir so eine Aktion, gemeinsam mit Sachsenlotto, haben wir Vereinstausender verschenkt, also 1000 Euro für einen Verein hier in der Region, konnten sich die ganzen Vereine bewerben und gewonnen hat unter anderem eine Ponyfarm und da war ich und habe den Vereinstausender gemeinsam mit Sachsenlotto gebracht und da sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und natürlich hatten die auch so ein paar Mädels da, die da auf dem Pferd ein bisschen was vorgeführt haben und dann sind diese Pferde, das kennt ihr doch bestimmt, ne? Wenn die Pferde so im Kreis rennen, ne? Du stehst in der Mitte, also voltigieren quasi und wenn das Pferd dann läuft, gibt's so ein ganz komisches Geräusch. Habt ihr garantiert schon mal gehört, so ein So, wenn das Pferd in der Reithalle so im Kreis rennt. Habt ihr das schon mal? Das ist so, keine Ahnung, so ein ganz typisches Geräusch. Kannst ich kann das machen, jetzt bitte? Nicht so. Na, so ein kennt ihr das?
Du meinst du jetzt so ein Schmatzen oder wenn die Hufe auf den Boden kommen?
Das ist ja die Frage. Das ist das Schlauchgeräusch. Also dieses Geräusch hat einen Namen, das ist das Schlauchgeräusch.
Schlauch. Das machen aber nur Ponys, die von der Toilette kommen und sich nicht Nein. die Hufe waschen.
Nein, das machen auch große Pferde. Das machen bei allen Pferden. Das ist so ein ganz typisches, so ein Floppen. So ein und das nennt man Schlauchgeräusch. Das habe ich wirklich.
Ich weiß, wo es herkommt jetzt.
Du weißt, wo es herkommt?
Nee, jetzt mach mal A, B, C und ich sage das mit dem Darm.
Es gibt kein A, B, C. Ich möchte einfach von euch wissen, weil ich kannte das nämlich, also ich kannte dieses Geräusch, aber ich habe total gestaunt und die haben mir das endlich mal erklärt, was das ist. Also das Schlauchgeräusch. Ja. Wenn das Pferd rennt, also so ein bisschen schneller, was ist das? Es gibt kein A, B, C.
Also das ist wahrscheinlich, das ist der Popo, was? Oder? Der Darm, wo dann da Luft rein, raus oder so geht wahrscheinlich.
Okay, also du sagst der Popo.
Ja.
So, also was denkst du denn, was das Schlauchgeräusch ist? Also ich war total perplex, ich bin ja nur wirklich tierlieb.
Ja.
Ich habe gestaunt.
Ist es bei männlichen und weiblichen Pferden gleichermaßen oder bei Stuten und Hengsten? Nee.
Aha, wenn du schon so nicht.
Dann sage ich, es ist der Pullermann beim Hengst.
Der da unten?
Der Schlauch.
Ach, weil der da immer so hin und her schlenkert.
Das Schlauchgeräusch,
Das Schlauchgeräusch. Und? Das ist gar nicht, also es ist zumindest die Richtung. Also es ist wirklich nur beim männlichen Pferd. Und zwar, das ist der Puller beim Pferd, also beim Hengst, liegt in der sogenannten Schlauchtasche. Das ist quasi, also der Pferdepenis, sage ich jetzt mal, den sieht man ja jetzt nicht da einfach unten rumhängen, sondern der ist ja quasi im Pferd drin, in der Schlauchtasche. Ach, und in diese also es ist quasi eine vergrößerte Vorhaut, wenn man es jetzt mal ganz einfach sagt. Also es ist wie so eine Tasche, da liegt der Pullermann drin, wie früher so die Bestecktasche, wo man so Besteck drin hatte. Ne? So liegt es drin. Und wenn das Pferd relativ schnell oder der Hengst relativ schnell läuft oder auch der Wallach, kommt da Luft rein und diese Luft wird eben durch dieses typische Ploppgeräusch quasi wieder rausgeploppt. Das ist so ein, also müsst ihr mal googeln. Ich kann das so schlecht nachmachen, aber das Schlauchgeräusch ist tatsächlich...
dass du das nicht nachmachen kannst, das ist jetzt interessant.
Also es fand ich total spannend irgendwie, weil das Pferd dann den Bauch anspannt und dadurch wird die Luft dann quasi wieder rausgedrückt. Und wenn es also ein bisschen schneller trabt, heißt das, glaube ich, dann gibt's beim Hengst oder beim Wallach das Schlauchgeräusch und das liegt wirklich am Puller, der da in der Schlauchtasche rumliegt.
Der Puller liegt praktisch in der Tasche, in der Schlauchtasche.
Innen drin, genau. Der hängt ja nicht, wenn du mal ein Pferd dir von außen vorstellst. Also man kennt das, wenn das der Hengst irgendwas schön findet, dann sieht man das relativ deutlich, aber wenn der Hengst einfach so rumläuft, sieht man da ja jetzt nicht einen riesen Penis unten dran.
Ach, das finde ich aber, das war mal. Da kommt die Stute und sagt, darf ich mal auspacken?
Nee, der packt das dann schon alleine aus.
Er packt das alleine aus.
Aber wie
praktisch. Aus der Tasche raus.
Bist du jetzt auch gerade so ein bisschen neidisch? Also wie toll die Natur das bei denen gelöst hat
und
wie
doof bei uns. Ja. Und ich meine, wir kennen doch alle Pferde, ich wusste das überhaupt nicht, dass das beim männlichen Pferd so aufgebaut ist, dass das da so in so einer Schlauchtasche ist.
Überleg mal, stell mal vor, die Pferde hätten die Weltherrschaft, es würde Schießer Feinripp gar nicht geben. Und so Unterhosenfirmen hätten überhaupt nichts zu verkaufen an Hengste.
Und immer wenn sie im Kreis laufen, würde es dieses also so ganz, doch wirklich, das ist, also dieses Geräusch kannte ich, aber ich habe total gestaunt, als sie mir erklärt haben, was das Schlauchgeräusch eigentlich ist.
Und jetzt stell dir vor, beim Menschen Marathon oder so, was für ein Heidenlärm in der Stadt wäre.
Sofort.
Spannend, total spannend. Aber ich muss jetzt zugeben, also André, du hattest die richtige Seite des Körpers. Also ich war falsch.
Genau, also es hat nichts mit Bobs zu tun, sondern es ist vorne rum.
Okay. Das heißt also, der Micha hat verloren und müsste jetzt theoretisch den gespielten
Witz. Richtig, so wären die Regeln. Und jetzt könnte ich dann ich habe ja einen Schuldschein von dir einlösen und sagen, André, heute ist der Tag, an dem du ran musst.
Ja, okay. Naja, pass auf, dann machen wir das jetzt mal. Also, du bist ein Busfahrer, Micha?
Ich? Okay.
Du bist dann ein Busfahrer. Ich bin eine Oma. Ja. Und Christine ist eine Haselnuss.
Ich freue mich. Du brauchst mir die Pointe, brauchst du nicht. Ich weiß. Ich finde meine Rolle. Also ich bin der Busfahrer.
Ja.
Och, ich freue mich auf die
Nüsse. Du bist der Busfahrer. Christine die Haselnuss.
Die Haselnuss.
Okay. Und ich die Oma. So. Und die Oma fährt jede Woche mit dem Dorfbus in die Stadt. Also ziemlich regelmäßig. Ja. So von auswärts her. Also öffentlicher Nahverkehr. Sagt man so. Zubringerverkehr. Keine Ahnung. Ja. So, und was macht sie? Sie bringt dem Busfahrer jeden Tag, also immer dann, wenn sie fährt, eine Tüte Haselnüsse mit. Ah. Die Haselnüsse freuen sich dann natürlich auch. Ne? Kannst du dich mal freuen, bitte?
Oh, ja. Oh, geht's wieder zum Busfahrer.
Ja,
und der wäscht sich auch immer die Hände nach Bollern.
Der Busfahrer ist auch total happy über diese Haselnüsse, ne? Und wartet schon drauf und so. Und so.
Morgen, Frau Kozlowski.
Ja, ja, ja. So, und jetzt vergehen einige Wochen. Ja, der Busfahrer erfreut sich an den Haselnüssen.
Oh, die Haselnüsse ich erfreue mich an den Haselnüssen.
Am Busfahrer, ja, mal bitte jetzt.
Nüsschen, freust du dich auch, mich zu sehen? Ob dich verputzt dich, Nüsschen.
Und nach vielen, vielen Wochen dieser wunderschönen gegenseitigen Freude traut sich der Busfahrer nun, die Omi mal zu fragen, warum er eigentlich diese Haselnüsse immer bekommt.
Ich hab jetzt, also ich freue mich ja, ich möchte das ja gar nicht groß hinterfragen, aber Frau Kozlowski, ich freue mich so, dass Sie mir immer Nüsschen mitbringen. Nüsschen, du freust dich auch, dass du zu mir kommst.
Oh ja, Frau Kozlowski, oh, ich freue mich immer auf den Herbert.
Ach, wenn Sie mich so fragen, junger Mann, wissen Sie, ich esse so gerne Toffifee, aber die Nüsse kann ich mit meinen dritten Zähnen nicht mehr beißen.
Ah, die Zunge, aber die Zungenfertigkeit ist noch gut, um sie zu separieren.
Das ist ja ekelhaft.
Aber das ist nicht der Witz, den Ariane geschickt hat, oder?
Das ist Arianes Witz.
Oh, der passt ja dann Witz.
Das ist wirklich Ariane.
Das glaubt dir doch kein Mensch, dass das Christine anfängt mit dem Toffifee heute Morgen und dann erzählst du diesen Witz von Ariane.
Mit Ariane hätte es eigentlich mit Ferrero-Küsschen erzählen wollen, aber ich habe jetzt mal spontan die Toffifee-Nüsschen wieder aufgegriffen. Ja. So. Was sagt er jetzt? Der war doch spektakulär, oder?
Der war, also Ariane,
Holla, die Waldfee.
Mensch.
Vielen Dank.
Jetzt hat mein Tinnitus sich verändert zu einem Schlauchgeräusch. Ja, das höre ich dauernd so ein Flap-Flap hier.
Flap-Flap, ja.
Dann würde ich sagen, wir kommen jetzt mal so langsam zum Ende. Ja, wir sagen Peace und denkt dran, the war is over if you want.
Yeah.
John Lennon.
Oh, Mensch.
Außer wenn der Presslufthammer hier näher kommt. Meine Güte, das wird, das rumpelt hier richtig.
Gibt's so Anstecker so überall dort. Am Dakota Buildings sind so ganz viele Stände, wo du so ganz viele Friedensbotschaften kaufen kannst. Weil da ja John Lennon war ja so der Friedensbotschafter damals. Anfang der 70er, Vietnamkrieg und so weiter und
so
fort.
So, jetzt wollen wir die Stimmung nicht wieder runterreißen.
Also Peace, seid friedlich, seid freundlich und wir hören uns nächste Woche oder morgen früh wieder im Radio.
Sehr gerne.
So machen wir's.
Okay.
Also, tschüss.
Nüsschen, tschüss.
Bis dann.
Nüsschen.